Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen und schlagen dazu das Neue Testament auf und gehen herein in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17. Die Worte sind uns bekannt, wo es heißt: Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, soweit das Wort Gottes. Eine absolut vergebliche Mühe wäre es, wenn wir den Versuch machten, diese wunderbare Begegnung, von der hier geredet ist, im Neuen Testament und die uns zugleich betrifft, zu beschreiben. Wir sind nicht in der Lage. Oder sie uns so vorzustellen, wie sie sein wird. Unsere fünf Sinne langen dafür nicht hin. Wir meinen natürlich die Begegnung mit dem Herrn, mit seiner teuer erkauften Gemeinde in der Luft. Die Herrlichkeit und die Freude des kurzen Augenblicks dieses Zusammentreffens werden weit das Ungemach der Wüstenreise, in der wir uns befinden, überragen. So genauso bezeichnet ist der Heidenapostel Paulus und sagt: Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, nach Römer 8, Vers 18 oder 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Was immer wir für Probleme haben mögen, sie mögen nicht einfach sein in dieser Welt, aber sie sind nicht wert, sagt Gottes Wort, in einen Vergleich gebracht zu werden zu dem, was auf uns wartet, in der Beziehung seiner Herrlichkeit und seiner Gnade, wenn sie offenbar werden wird an denen, die ihn lieben. Das sind allein jene, die ihm gehören. Denn heute hat jeder die Möglichkeit, sich Christus, dem Herrn, auszuliefern nach Leib, Seele und Geist. Diese zukünftige, die also noch vor uns liegende Begebenheit wird auch in der Heiligen Schrift die glückselige Hoffnung genannt, welche Gotteskindern mit Sehnsucht erwarten, wie der Brief an Titus in Kapitel 2, Vers 13 solches schildert. Nun, es sollte heute gar nicht darüber gesprochen werden. Es war gar nicht meine Aufgabe, meine Absicht. Und deshalb wenden wir uns einer anderen Sache zu, die aber damit verbunden ist. Und zwar in dem prophetischen Programm der Heiligen Schriften ist diese Begegnung, mit der wir hier zu tun haben, überhaupt das nächste Ereignis. Heilsgeschichtlich passiert nichts mehr als das, was vorausgesagt ist und in der Beziehung der Wiederkunft Jesu steht. Welches in Erfüllung gehen wird und uns direkt oder indirekt, aber uns betrifft. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesmal dran sind, seitens Gottes. Wir mögen in dieser Welt oft hinten dran gestanden haben, aber bei dieser Gelegenheit, da stehen wir vorn. vorn bei unserem Herrn. Da steht die verlorene Welt hinten, welche die Kinder Gottes immer hinten hingedrückt hat. Dann werden wir seine Herrlichkeit schauen. Wenn wir diese Begegnung in der Luft uns auch nicht vorzustellen vermögen, wie sie ist, so dürfen wir doch die Vorbilder davon in dem Worte der Heiligen Schrift mit Wonne und Freude zugleich betrachten. Zwei solcher Bilder von ausnehmender Schönheit gibt uns die Heilige Schrift in der Begegnung Isaaks mit Rebekka nach 1. Mose 24, Vers 61 bis 67 und in der David mit Abigail nach 1. Samuel 25, Vers 40 bis 42, worüber aber nicht näher eingegangen werden soll. Isaak wohnte nämlich zu jener Zeit im Lande des Südens. Und sein Vater Abraham hatte ihm, wie die Bibel sagt, alles gegeben. Und zwar alles, was er hatte. Stellen wir uns den Reichtum der Herrlichkeit vor, dass Gott uns geben will, alles, was er hatte. Unser Herr wohnt auch nunmehr, nachdem er aufgefahren ist in die Himmel, in einem geistlichen Südlande. Die eisigen, die frostigen Nordwinde wehen nicht mehr. Das grausame Kreuz liegt längst hinter ihm, unserem Herrn. Und alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist ihm, unserem Herrn Jesus, gegeben worden. Seine Gemeinde aber, von welcher Rebekka ein wunderbares Vorbild ist, befindet sich heute noch auf der Reise, getragen von dem Kamele, welches sehr wohl den Glauben darstellt, denn die Kamele waren es, die Rebekka zu dem Sohn der Verheißung Isaak, zu dem Sohn des Erben Abrahams brachten. Diese Kamele waren praktisch das Mittel. So lesen wir es auch im Neuen Testament, dass solche, die dem Herrn Jesus gehören, errettet sind aus Gnaden, und dann kommt etwas. Da heißt es Mittel der Kamele, des Glaubens. Das ist der Glaube. Diese Kamele, die uns dargestellt sind im Glauben und geführt sind von Eliezer, ein Bild vom Heiligen Geiste. Nun, diese Rebekka hatte schon von Isaak durch diesen Gesandten, diesem Erbknecht Eliezer, wir lesen, silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider bekommen nach 1. Mose 24, Vers 53. Heute schon haben wir Silber, das Bild der Erlösung und den kostbaren Schatz der Erbschaft der Herrlichkeit des Himmels in uns, die wir ihm nachfolgen in Treue und Hingabe O möchte der Herr dich als einen solchen kennen, den er sieht, als einen, der treu ist in dem, worüber er gestellt ist. Wie viel hat die Untreue der Gläubigen, auch wenn sie sich eingebildet haben, sie seien treu, schon zerstört? Mit Sicherheit trug sie diese Rebekka auf dem Weg zur Begegnung mit Isaak schon von diesen Kleidern auf der Reise. Wir lesen auch, Kleider hatte er, der Eliezer, dieser Rebekka mitgebracht. Mit Sicherheit hatte sie eines davon an. Ich glaube, das ist unser Kleid, das wir heute schon haben. Nicht das hier. Sondern das ist das Kleid der Gerechtigkeit. Das tragen wir nicht erst, wenn wir den Herrn Jesus sehen werden, sondern heute schon. Gerechtfertigt durch Glauben, das ist. Das soll uns umgeben. Ein Kleid, das steckt man ja nicht in den Mund, das ist klar. Sondern das trägt man außenrum. Wir sollen gesehen werden von dem Zeugnis unseres Wandels, das ist dargestellt im Kleide. Denn auch wir, die in das Kleid der Gerechtigkeit Gottes gehüllte Gemeinde, sollen wir darin sehen, dass es das Zeugnis der Gemeinde allgemein ist. Obwohl sie weder den Tag noch die Stunde des Zusammentreffens mit dem Isaak, mit dem himmlischen Isaak weiß. Aber eines wusste sie, diese Rebekka. Irgendwann, ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs waren, es war eine tagelange Reise. Ich weiß also nicht, wie lange. Die Bibel sagt das nicht. Wie lange sie gebraucht haben. Aber in ihrem Herzen war eine lodernde Freude. Irgendwann kommt der Tag, wo ich ihn sehen werde. Und so finden wir auch die Gemeinde, die weder den Tag noch die Stunde des Zusammentreffens weiß, so versteht sie dennoch nach den vorausgesagten Zeichen der Zeit, dass die Wüstenreise mit raschen Schritten ihrem Ende entgegengeht. Wir freuen uns, die wir durch Christus Errettung und Erlösung haben, dass das nächste in der Heiligen Schrift vorausgesagte Ereignis seine Wiederkunft ist. Es wird bald sein. Freue dich, du Kind Gottes, welches durch das Blut des Lammes die Reinigung und Vergebung von Schuld und Sünde empfangen hat. Freue dich und nimm du diese Freude als ein Anlass, Gott zu loben und zu preisen in dieser Freude, die Gott dir gegeben hat. Aus Liebe zu ihm hat er dir solche Freude geschenkt. Das Neue Testament sagt, dass diese Freude überströmend sein soll. Denn noch über ein gar kleines, sagt das Wort. Und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Hebräer 10, Vers 37. Er kommt. Jesus kommt. Und dieser Knecht Abrahams hat er sicher eine wunderbare Art, diesen langen Weg zu zu verkürzen. Auch das wollen wir sehen. Indem er die Aufmerksamkeit der Rebekka, ein Bild der Gemeinde, von den Beschwerden, die mit dieser langen Kamelreise verbunden waren, des Pfades, unseres Weges des Glaubens abzulenken. Auch das macht der Geist Gottes heute. Er lenkt uns ab von den Steinen, die am Wegesrand liegen. Und manchmal geht's über Kilometer lange Halden von Stein und Geröll hinweg. Unsere Blicke, wenn sie nach unten gesenkt sind, sehen nichts anderes als steinöde Wüstenei. Und da vermag nun Eliezer, das Bild des Heiligen Geistes, der Gesandte vom Vater Abraham, Eliezer, er vermag nun etwas mitzuteilen, wodurch der Blick der Rebekka von den Hindernissen des Bodens und dieser Erde abgezogen wird. Nämlich er erzählt ihr vieles, vieles von Isaak. Oh, er hat so vieles zu erzählen. Sagt doch die Bibel Gottes Wort in der Beziehung des Heiligen Geistes, der überhaupt nichts aus sich selbst reden würde. Der Heilige Geist hätte schon was zu sagen, das sage ich euch allen. Aber der sagt nichts von sich selbst. Warum denn nicht? Damit das Schattenbild des Alten Testaments erfüllt werde. Er wird nur reden, was er beim Vater und beim Sohn gehört hat. Er wird nur über den Sohn reden. Auf dass alle den Sohn ehren, so steht's geschrieben. Oh, dass wir's tun in unseren Herzen, dass wir sie befestigen. Unsere Herzen durch die Gnade Gottes. Und genau dies, das Hören der Worte über Isaak erwärmte ihr Herz. Auch in den Stunden der endlosen Reise durch die Wüstenei. Und mit Sicherheit erzählte er ihr auch die hochbedeutsame Geschichte von Abraham. Ich freue mich, wenn wir beim Herrn sein werden. Und ich werde die Geschichte des himmlischen Abraham hören. Besser als heute. Was den Vater bewogen hat, den Sohn seiner Liebe zu senden. Geschwister, das ist für uns heute noch verborgen. Aber Gott wird's uns offenbaren, weil geschrieben steht, wir werden ihn sehen, wie er ist, und dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir es auch verstehen. Wie er seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Isaak, eines Tages in der Frühe, wir lesen das, frühmorgens steht dort geschrieben, nahm und ihn auf Gottes Weisung und Geheiß als ein Brandopfer auf diesen Berge oben, ganz oben auf Moria zu opfern. Und der Vater hat's getan. Der Abraham nahm seinen Sohn. Gerade das Gegenbild dieser Geschichte wird immer wieder der Gemeinde, auch heute noch vom Heiligen Geist, uns vor Augen geführt. Damit sie fassen und verstehen möge, die Gemeinde, die himmlische Rebekka, was für sie geschehen ist in der Auswahl des himmlischen Vaters, in dem die Wahl auf den einzigen fiel, der in der Lage war, für uns Bürger zu werden. Und ihre oft schwache Liebe für ihren Herrn gestärkt, vertieft und zugleich auch befestigt werde. und sie der Mühsal des Weges weniger achte, wie sie es eigentlich vom Menschsein vorhatte. Wie erhebend schreibt zugleich der Apostel des Neuen Testaments darüber. Er sagt, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet. Das ist hier der Zustand der Rebekka zu Isaak. An welchem glaubend, und fährt fort, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket. 1. Petrus 1, 8. Sowohl die Tragweite als auch die volle Bedeutung des Opfers Christi am Kreuz ist ein Ewigkeitsstudium und es wird es bleiben. Über dieses Thema kann der Heilige Geist dem lauschenden Herzen jeder einfältigen und aufrichtigen Seele auch heute aus dem Worte Erstaunliches erschließen. Und darauf kommt's an, dass wir dem Worte Gottes in unseren Herzen Raum geben, damit das Wort sich uns erfüllend ausbreiten kann. Das ist ja Gottes Weisheit in einem Geheimnis, wie es heißt, uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. 1. Korinther 2, Vers 10. Das ist das. Und genau dadurch lernte, was auch wir zu lernen haben, lernte die Rebekka, sie lernte etwas vergessen. Bei uns ist das immer umgekehrt, nicht wahr? Die Bibelstellen, die vergessen wir. Und die Dinge der Sünde, die werden wir nicht mehr los. Nicht wahr? So ist es doch im Allgemeinen. Die negativen Dinge, da haben wir zu strampeln. Und die Dinge, die eigentlich Jesus in unserem Herzen bedeuten, da müssen wir kämpfen wie die Löwen. Rebekka lernte hierdurch vergessen. Da müssen wir sagen, was denn? Ja, was sagt das Neue Testament? Vergessen, was da hinten ist. Jetzt kommen wir auf ein ganz neues Gebiet. Bruder und Schwester, vergiss man schön, was da hinten liegt. Es sind nicht Kinder des Lichts in Übereinstimmung mit dem Vaterwillen, die die vergebenen Sünden immer wieder hervortransportieren, um etwa sich auch noch groß aufspielen wollen. Nein, nein, nicht nach. Gottes Wort redet anders an vielen Stellen. Wir sollen vergessen, woher wir gekommen sind. Aus der Finsternis, aus der Verdammnis, aus der Verlorenheit. Vergessen, was da hinten ist. Die Farben der alten Vaterstadt, von der sie, diese Rebekka, sich für immer getrennt hatte, verblassten in ihrem Herzen mehr und mehr. Wie herzinnig ruft darum der Geist auch der Gemeinde zu. Höre, Tochter, und siehe und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses, und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr. So huldige ihn. Psalm 45, Vers 10 bis 11. Das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Vergessen, was da hinten ist. Oh, viele Kinder Gottes werden nie richtig froh. Wisst ihr warum? Weil die nicht vergessen wollen, was da hinten ist. Die führen noch in der Vergangenheit nachträglich ungeheuerliche Kämpfe aus. für die Christus am Kreuz gestorben ist vor langer Zeit, das Niederwille Gottes. Dass wir uns noch als Choleriker betätigen mit den Dingen, die längst hinter uns liegen. Und bald, ich sag's noch einmal, bald ist der Augenblick da, in welchem sie unter Jubel und Freude in den Palast des Königs einziehen wird. Ja, diese Gemeinde. Wisst ihr, Paulus hat das trefflich geschildert. Hat gesagt, ihr dürft's auch weiter sagen. Wenig Edles. Ja, wenn wir menschlich diese Figuren ansehen, da weiß man nicht, soll man laut lachen oder laut weinen. Das sind Tatsachen. Und in den Augen kostbar durch sein Opfer erkauft. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Dürfen wir da nicht sagen, jedes Glied derselben wird durch die Innewohnung und Zucht des Geistes auf die herrliche Begegnung vorbereitet, damit die Gemeinde ganz die Gesinnung ihres Hauptes trage. Das ist ja die Zielsetzung unseres Herrn mit jedem Einzelnen. Das ist übrigens auch das Problem der Gläubigen. Weil es ihnen so schwer fällt, die Gesinnung des Hauptes Christus anzunehmen. Denn Christus hat die Gemeinde geliebt, so lesen wir, und sich selbst für sie hingegeben, auf dass er sie heiligte und reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Auf dass er die Gemeinde sich selbst, nicht uns, sondern sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei, wie wir das in Epheser 5, Vers 25 bis 27 lesen. Und wie sieht nun der Geist Gottes, der alles in uns durchdringt, dich und mich? Das ist ja jetzt die Frage. Das ist überhaupt die Quintessenz. Und hier hat uns Gott in einem wunderbaren Vorbild diese Geschichte mit der Rebekka gezeigt, wie wir ihr nachahmen sollen. Etwas, was wir nicht finden, ist, dass sie empörend, afterredend, davon liest in der ganzen Zeit, kein Wort wird über die Rebekka hier gesagt. Das ist der Weg der Gemeinde, den Reißverschluss über den Mund zu ziehen. In der Frage von aufrührerischer und rebellischer Dinge. Von Dinge von Sünde und Finsternis. Sondern, dass wir gesetzt sind, Worte der Gnade zu reden. Ob sie Gläubigen verstehen oder nicht, das ist wurscht. Wir tun das, was Gott uns geheißen hat. Aber der Isaak selbst hatte auch noch ein Liebeswerk zu tun. Auch davon lesen wir. Und zwar das Zelt seiner verstorbenen Mutter, seiner eigenen Liebe, würdig einzurichten für seine Rebekka. Und großer und gewaltiger Reichtum stand ihm, dem Isaak, dabei zur Verfügung. Und so dürfen auch wir davon ausgehen und annehmen, dass er alles mit überreicher orientalischer Pracht bester Teppiche ausgestopft und ausgestattet hat. Da hat nichts drin gefehlt. Es soll sich niemand einbilden, wenn wir beim Herrn sind, da würde etwa noch ein Gerät fehlen. Vielleicht, was wir hier so lieb gehabt haben. Eine schöne Suppe mit dem Bauknecht-Mixer. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen es wirklich nicht. Oh, dass der Herr uns klar macht, uns von allen Dingen zu lösen, die unser Fleisch hier so lieb gewonnen hat. Ich sage nicht, dass eine Suppe essen Sünde sei. Damit die heimkommende Braut, mit der wir hier zu tun haben bei Isaak, nach der Reise ruhen könnte, dafür bereitet er das. Und der himmlische Isaak, Jesus Christus, er bereitet als der weise Baumeister, ja, als der Geist Gottes mir das einmal vor Jahren so klar machte, da bin ich anschließend auf meine Knie gesunken und habe angebetet. Habe ich ihn angebetet, als mir das sind so einfache Sachen, die stehen alle, die können wir alle lesen. Die stehen schon seit langer Zeit in der Bibel. Aber als er mir klar machte, wie groß Gott ist und dass er die Welt und das sichtbare Kosmische in 6 Tagen schuf, habe ich gedacht, gibt schon schöne Fleckchen Erde, ich habe schon schöne Dinger gesehen. Habe ich gedacht, er müsste ein Stück davon mitnehmen können. Aber ich musste alles dort lassen. Ja, wir müssen alles zurücklassen, was wir hier gesehen haben, der Sünde wegen. Denn der Soll der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann machte mir vor langen Jahren der Geist Gottes klar, in 6 Tagen diese herrliche Schöpfung. Und Gott gebraucht für das Zelt der Sarah, der himmlische Sohn, der Erbe aller Dinge, 2000 Jahre. 2000 Jahre, um unsere Wohnungen auszustaffieren. Was mag da an Überraschungen drin sein? Geschwister, das will der Herr uns zeigen. 2000 Jahre ist unser Herr dabei, um uns den Reichtum göttlicher Weisheit und die Fülle seiner Gnade im Ausdruck seiner Schöpferkunst zu überstellen. Dann, wenn wir droben bei ihm eingehen und einziehen werden. Alles das hat der Isaak, und das teilt die Bibel ja mit, das sind die Schattenbilder für uns, so dass wir sie erkennen möchten, damit wir tiefer in der Gemeinschaft seines Wortes und damit in seiner Freude leben können und möchten. Damit sie von der beschwerlichen Wüstenreise unseres Hindurchzuges durch diese Welt ruhen können, aber auch sehen sollte, wie er sie liebte. Oh, was der Herr Jesus jetzt zurecht macht. Wisst ihr, warum er das macht? Weil er uns lieb hat. Jawohl, er hat dich, wenn du ihm gehörst, ganz, ganz lieb. Oh, rette deine Seele, wenn du noch nicht errettet bist, heute noch. Ich sag's. Und dann hat er alles getan. Alles für ihre Behaglichkeit. Er will, dass sie sich ganz, ganz wohlfühle dort, was er speziell für sie bereitet hat. Und unser Herr hat das den Seinigen so deutlich gesagt, nämlich, dass er hingehe, ihnen eine Stätte in den vielen, vielen Wohnungen seines Vaters Hause zu bereiten. Das ist jetzt die Frage des Glaubens. In welch einer Fülle des Reichtumes wir nun an den Aussagen des Wortes Gottes diesbezüglich teilnehmen. Und danach kommt er wieder, um sie zu sich zu nehmen, auf dass sie dort seien, wo er ist, sagt Johannes in Kapitel 14, Vers 2 bis 3. Frage des Glaubens, ob wir und inwieweit wir in dieser Fülle der Freude heute schon gegenständig leben und gefunden werden. Das ist unseren Herzen genug. Und ihm, unserem Gott, der so geredet hat, dürfen wir alles überlassen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, ob da noch ein Gerät fehlen würde. Ich sage dir es heute schon, ich bin kein Prophet. Aber ich prophezeie dir heute schon, dass nichts fehlen wird. Wir dürfen ihm alles getrost überlassen bis zu jenem Tage, da wir mit Entzücken sagen, der König ist, er hat mich in seine Gemächer geführt, Hohelied 1, Vers 4. Ja, der Herr wartet, und die Stätte ist mit Sicherheit heute schon bereitet. Und die Gemeinde hat nur noch eine ganz kleine kurze Strecke zurückzulegen, und dann endlich ist soweit. Vielleicht, und jetzt prognostiziere ich in die Aussagen des Alten Testaments, wann begegnete er dem Isaak? Da heißt es, beim Anbruch des Abends. Geschwister, ich sag euch, heute ist geistlich der Anbruch der kommenden Nacht. Jener Abend hat bereits begonnen. Die Dinge, die sich in der Welt vollziehen, interessieren uns überhaupt nicht. Aber die Dinge, die sich in der Gemeinde Jesu weltweit ereignen, sind anbrechende Nacht. Ich sag's heute und ich habe es gesagt. Wie es bei Isaak war, da geht er hinaus. So lesen wir es. Ihr entgegen. Die Gemeinde hat es kaum nötig zu fragen. Es müsste ein jämmerlicher Tropf sein. Wer ist der Mann, der uns da auf dem Felde entgegenwandelt? Hier sehen wir auch, dass die Schattenbilder nie vollkommen sein können auf die Aussagen der Wirklichkeit. Denn sie kennt ihn, unseren Herrn, schon. Die Rebekka kannte ihn noch nicht. Sie hatte ihn noch nicht gesehen. Und nun kann sie vom Kamele herabsteigen. Wieder eine ganz neue Sache. Das ist der Punkt, wo wir die Kamele nicht mehr brauchen. Der Glaube ist eine wunderbare Sache. Aber hier verlässt sie den Glauben, weil sie vom Glauben zum Schauen gelangt. Das ist jener wunderbare Punkt, an dem der Herr uns hinführen will. Und er ist gerade dabei, unmittelbar davor aufzubrechen, um uns dorthin zu bringen, wovon unser treuer Herr geredet hat in seinem Wort. Im Glauben war sie gewandelt, diese Rebekka. Geschwister, wisst ihr, was schön ist? Egal, ob die Erretteten einen schwachen oder einen starken Glauben hatten. Sie sind alle dabei. Aber nun sieht sie den, um dessen Willen sie ihr Vaterhaus, ihre Herkunft verlassen hatte, verlassen wollte. Wie armselig sind Kinder des Lichts, die dem Herrn Jesus nachfolgen und lassen von den Dingen dieser Welt nicht ab. Der Teufel plagt sie doch nur damit. Ei, lass doch los! So sagt's doch Gottes Wort im Lukas 6, Vers 37b. Lasset los und ihr werdet losgelassen. Jetzt nahm sie den Schleier und verhüllt sie. Warum? Jetzt ist sie nur noch für Isaak, dem Sohn der Verheißung, da. kein anderes Auge als das seinige, das unseres Herrn, soll sie sehen. Und erst im Inneren des Zeltes soll ihr Angesicht gesehen werden. Tja, da wäre noch eine Menge dazu zu sagen, aber wir müssen uns beeilen. Dann hebt sie an zu sagen, siehe, du bist schön. Der Bräutigam sagte, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Und hingegeben erwidert sie, siehe, du bist schön, mein Geliebter, ja, Holdseligkeit, ja, unser Lager ist frisches Grün, Hohelied 1, Vers 15 bis 16. Dass wir auch diese alttestamentlichen Aussagen sauberst und genau einordnen in die Exegese des Wortes der Heiligen Schrift. Die Bibel berichtet, dass Isaak die Rebekka lieb hatte und sich nach dem Tode seiner Mutter tröstete. Ist das nicht genauso mit unserem Herrn? Ist das nicht ganz genau so? Er liebt die Gemeinde und in ihr sieht er, unser Herr, die Frucht der Mühsal seiner Seele und sättigt sich, so steht es geschrieben. Wie herrlich wird es einmal sein, wenn endlich die Stunde der Begegnung da sein wird. O schenke der Herr Gnade, dass unsere Herzen jeden Tag auf diese besondere Stunde, von der wir hier reden, des Zusammentreffens warten und als Wartende gefunden werden. Was könnte es sein, wenn wir nicht in der Erwartung des Herrn gefunden würden? Geschwister, dann hätten wir andere Dinge lieb als unseren Herrn Jesus Christus. Dann würden das Ziel und der Zweck des Lebens nicht so oft hin und her schwanken. Nur zu oft und zu schnell zeigen sich unsere Herzen unbefriedigt und wir lassen uns auf dem Wege zum Ziele hin zu unserem himmlischen Isaak aufhalten. Wisst ihr warum? Das sind ganz banale, dreckige Dinge. Wir lassen uns aber aufhalten. Wie töricht sind wir. Und dabei wird dem Herrn die Ehre verwehrt. Wenn wir uns unterwegs zum himmlischen Isaak durch dummes Gerede, durch Sünde anderer oder eigener Dinge aufhalten lassen, der Herr erlaubt es uns nicht. Was erlauben wir uns da alles? Durch Kleinigkeiten. Und genau deshalb lassen wir uns in dieser Frage um den Kampfpreis bringen, wie Paulus in Kolosser 2, Vers 18 sagt, das ist der Kampfpreis. Nun die Begegnung der Abigail. Nur ganz kurz, zwei Sätze. Mit David wird nicht so eingehend im Worte Gottes beschrieben. Das ist uns sicherlich aufgefallen, wenn wir einen Abgleich vornehmen. Aber er ist äußerst interessant, er ist äußerst lehrreich in der ganzen Geschichte der Abigail. Sie wurde befreit von einem harten und boshaften Mann. Das ist ein Bild von Satan, dem wir gehören. Ja, wir müssen das genau im Blickfeld des Neuen Testaments und deren Mitteilungen sehen. Um eines anderen zu werden. Das war die Geschichte Abigail. Die lehrt uns das. Aus der Hand eines harten Mannes heraus, eines anderen zu werden. Eines, der die Abigail lieb hatte. Und als der Ruf ihr durch die Knechte Davids gebracht wurde, da stand sie auf und beugte sich nieder und erklärt sich bereit, als eine Dienerin die Füße der Knechte ihres Herrn David zu waschen. Niedrigster Dienst war ihr Ziel. Wenn das in den Herzen der Gläubigen wäre, da gäbe es überhaupt keine Dissonanzen durch all die 2000 Jahre Gemeindegeschichte. Doch machte sie sich eilends auf, lesen wir, und ritt auf einem Esel dem Boten Davids nach, und sie wurde sein Weib. Die Begegnung der Gemeinde mit ihrem Herrn findet also, wie wir eingangs im Textwort gelesen haben, in der Luft statt. Wenn der Herr mit gebietendem Zuruf mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herabkommen wird, werden zuerst die in Christo entschlafenen Heiligen auferweckt und danach die Lebenden verwandelt werden und alle zusammen ihrem Herrn in Wolken entgegengerückt in die Luft, um ewig und auf immer bei ihm zu sein. Auf diesen wunderbaren, herrlichen Augenblick, von dem Gottes Wort hier redet, wartet die Gemeinde des Herrn, die himmlische Rebekka, und ihre Aufgabe ist es immer, immerzu in Bereitschaft für dieses Sein kommen zu stehen und darin gefunden zu werden. Sie spricht in Hohelied 2, Vers 8 bis 14. Wir könnten das noch lesen, aber die Zeit ist fortgeschritten. Wir lesen es zu Hause. Hohelied 2, Vers 8 bis 14. Und wie so traurig ist es nun, wenn die Gemeinde oder einzelne Glieder derselben diese lebendige Hoffnung, von der Gottes Wort da redet, nicht mehr festhalten und pflegen, wenn man sagt, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? Hohelied 5, Vers 3. Welch ein Ungehorsam unter dieser Braut, die dort im Hohelied gezeigt wird. Manchmal möchte ich damit ein Stück Holz nachhelfen, aber es ist ja eine Schilderung. Oder wenn man, wie jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verzieht zu kommen, Matthäus 24, Vers 48, nicht wahr? Wie verhängnisvoll könnte das für uns werden, wenn wir nach diesem Weltgeist nachtäten, wovor wir gewarnt werden. Gewiss stehen wir immer, und zwar alle, in einer gewissen Gefahr, dass diese Hoffnung bei uns verblasst, dass sie kraftlos wird, dass sie nachlässt. Und man sich versucht, in dieser komischen Welt bequem zu machen. Man macht es Weltleuten nach, nicht wahr, die es ja auch so tun. Wie es die Christenheit tut. Da aber die letzte Stunde schon da ist, wollen wir die Lenden der Gesinnung umgürten und die Bibel sagt, nüchtern sein. Wer also nicht bereit ist, ist unnüchtern. Und völlig auf die Gnade hoffen, die uns gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi nach 1. Petrus 1, Vers 13. Damit, wozu, jawohl, damit der Tag uns nicht wie ein Dieb ergreife. Es ist nötig, dass Gotteskinder sich selbst und gegenseitig ermuntern und ermahnen, sowohl zur Liebe und zu guten Werken, und das umso mehr, als wir den Tag, wie es geschrieben steht, herannahen sehen. Wenn diese Hoffnung im Herzen als lodernde Flamme brennt, so wird dies eine wunderbare Wirkung in unserem Leben haben. Verantwortlich, damit das Feuer seiner Liebe in unseren Herzen lodert, sind einzig und allein wir. Gott hat die Voraussetzungen dafür einem jeden der Seinen gegeben, und zwar in ausreichendem Maße. Gewiss, bei der Begegnung werden seine Augen, welche wie Feuerflammen sein können, lesen wir in Offenbarung 1, in einem Nu alles sehen, ob Flecken oder dergleichen da sind, oder sonst etwas Tadelnswertes an uns ist. Paulus schreibt, den leider fleischlich gesinnten Korinthern, er schreibt ihnen, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher auch euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 7 bis 8. Und wir können nur sagen, ja, die Begegnung, sie ist äußerst nahe. Und darum, Geschwister, lasst uns in Bereitschaft sein, nicht ab und zu, sondern alle Zeit. Amen.